Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radio Attikan Podcast. Mein Name ist Eva.
Und ich bin Nico.
Und ich bin Balázs, wie immer. Wir haben wieder neue Statistiken fürs Jahr 2025 von den evangelischen Kirchen in Österreich. Die sind ja ziemlich auf Zack mit ihren Statistiken. Die bringen das wirklich früh im Jahr schon raus. Natürlich, wie immer, das kritisieren wir immer wieder, es gibt diese Über-uns-Seite der Kirche, wo man 2-3 Klicks braucht, um überhaupt dorthin zu kommen. Es wird nicht angekündigt auf ihrer eigenen Nachrichtenseite. Das sind immer ganz wichtige Meldungen, aber nicht, dass sie neue Statistiken haben. Aber ja, das heißt natürlich nicht, dass es meine Aufmerksamkeit entgeht. Ihre Gesamtzahl ist von fast 250.000 auf jetzt nur mehr unter 242.000 gefallen, um 7.685. Das ist der Rückgang, das ist der zweithöchste Rückgang jemals, aber in der Änderungsrate mit minus 3,1% ein neuer Rekord. Wir wissen ja, die Basis zählt auch, wenn man den Rückgang mit der Basis vergleicht. Und das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass sie über 3% Rückgang hatten in einem Jahr, nachdem in den letzten 2 Jahren sie sehr knapp unter 3% dieser Rückgangs, dieser Änderungsrate hatten. Und jetzt eben neuer Rekord, über 3%. Die Austritte betrugen 6.148 und das war der zweithöchste Wert jemals. Im Vorjahr war der Rekord mit 6.753. Das entspricht einer Austrittsrate, also wirklich dem aktiven Willen, der dann auch umgesetzt wird, in diesem Jahr auszutreten. Das ist 2,5% Austrittsrate, also jede 40. evangelische Person ist aktiv in einem Jahr ausgestiegen. Die Taufen mit 1593, das war der niedrigste Wert in den Zahlen, die ich habe, sogar unter den 1644 im Corona-Jahr 2020. Also in Corona, wir erinnern uns, es waren kaum öffentliche Veranstaltungen möglich. Die Leute haben Taufen und andere aufschiebbare Dinge oder unwichtige Dinge aufgeschoben oder dann halt auch irgendwann ausgelassen. Und wir haben jetzt in einem ganz normalen Jahr weniger evangelische Taufen als in diesem Corona-Jahr 2020. Sie haben natürlich auch Eintritte und das war mit 499 der niedrigste Wert in den bekannten Zahlen. Also es scheint ihnen nicht gut zu gehen. Die Hochrechnung, die ich am Anfang des Jahres erstellt habe, war ziemlich genau in der Nähe des endgültigen Standes. Der Unterschied waren nur 83 Personen bei 242.000.
Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Gratulation.
Ja, sie sind wirklich stabil bei ihrem Rückgang. Also das ist keine Leistung von mir. Ich greife da auf bekannte Mathematik, einfache Mathematik zu. Sie sind einfach sehr zuverlässig bei ihren Rückgängen, würde ich sagen.
Gut so. So sollte es auch bei der katholischen Kirche sein. Zumindest in der Höhe wäre das toll.
Ja, ich habe mir dann gedacht, es gibt eine relativ einfache Berechnung, die man machen kann, wie viele Jahre noch bis Null erreicht ist. Das ist wirklich ganz einfach. Man kann die absolute Änderung rechnen oder in meinem Fall mache ich das mit den letzten 3 Jahren, mit dem gewichteten Mittelwert, wie ich es sonst mache. Und ich dividiere einfach die Anzahl der Mitglieder durch diese absoluten Abgänge pro Jahr. Die steigen übrigens, das heißt, die Basiszahl sinkt und die Abgänge steigen. Und aktuell liegt das Ergebnis bei 31 Jahren. Kann man natürlich auch für die Vergangenheit berechnen. Vor 10 Jahren waren es noch 87 Jahre Restlaufzeit sozusagen für die evangelischen Kirchen. Und auch im Vorjahr waren es noch 33. Und jetzt, aktuell, liegt das eben bei 31 Jahren. Es wird natürlich nicht so sein, dass die evangelischen Kirchen genau in 31 Jahren aufhören. Die Abgänge werden aktuell stärker, aber irgendwann werden sie dann auch auf einen harten Kern treffen, der sozusagen glaubt, ja, gerade weil unsere Bedeutung so zurückgegangen ist, hat sich die Gesellschaft gegen uns verschworen und wir bleiben sozusagen für ewig evangelisch. Ewig glaube ich ihnen nicht und damit sind diese 31 Jahre halt auch nur eine sehr basic, sehr einfache, simple Kennzahl, aber trotzdem interessant auch, das mit den Vorjahren zu vergleichen. Das kann man natürlich auch für die römisch-katholische Kirche berechnen. Da liegt der letzte Wert, also mit den bekannten Zahlen per Ende 2024, bei 52 Jahren. Also römisch-katholische Kirche in Österreich wird es noch etwas länger geben. Aber auch da, 10 Jahre davor, waren es noch 115 Jahre. Also diese Metrik entwickeln sich wirklich sehr ähnlich, weil ja auch bei der römisch-katholischen Kirche die absoluten und relativen Abgänge ansteigen. Das heißt, wir werden in nächster Zeit da immer kürzere Prognosen ergeben. Wie gesagt, in der Endphase geht es dann nicht mehr so weiter, aber aktuell erleben wir, dass sich die Abwanderung beschleunigt.
Ja, du wirst mit der vorher getätigten Aussage wahrscheinlich recht haben. Es beschleunigt sich wahrscheinlich nicht ganz auf Null, wird sich so asymptotisch wahrscheinlich annähern bei einem gewissen Wert. Ein harter Kern wird wohl bleiben, aber es ist erstaunlich, welche Dynamik das in sich birgt und wie schnell das jetzt tatsächlich auch abläuft.
Ja,
es ist schade, dass wir nicht so Austrittsbeschleuniger haben wie vor, weiß nicht, 30, 35 Jahren, den Gren und den Groer. Wenn wir die heute hätten, würde es gleich ganz anders noch ausschauen. Ich glaube, dann wären die 52 Jahre noch weiter unterschritten.
Ja, wir wollen zwar nicht, dass es neue Fälle gibt, aber vielleicht tauchen ja noch ein paar Dinge auf in den Kirchen, die dazu führen, dass da noch etwas mehr Dynamik reinkommt in dieses Geschehen. Wundern würde es mich nicht.
Ja.
Ich meinte natürlich auch nicht, dass da Missbrauchsfälle geschehen sollen, sondern der Gren war ja von sich aus schon ein Austrittsbeschleuniger, ganz ohne Missbrauchsfälle.
Stimmt natürlich.
Aber der aktuelle Papst versucht ihm ja und auch seinem Vorgänger ein bisschen in die Fußstapfen zu treten. 2022, im Jahr der Rekordaustritte, hat ja der Papst Franz gesagt, Ärztinnen und Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, die seien wie Berufsmörder. Und jetzt vor einer Woche oder so hat der Papst, der Neue, gesagt, dass irgendwie Schwangerschaftsabbruch das größte Hindernis des Friedens ist. Also ihre absurden Ansichten haben sich nicht geändert und sie sind auch bereit, sie zu äußern. Insofern mache ich mir da keine Sorgen.
Ja. Es ist ein Zynismus kaum zu überbieten angesichts der Tatsache, dass wir tatsächliche Kriege haben und ganz andere Herausforderungen in der Welt. Also da wird schon eine Rangreihung der Probleme vorgenommen, für die man schon eine sehr eigenartige und eigene Sichtweise auf die Welt benötigt.
Ja, wie man sie offensichtlich im Vatikan entwickeln kann.
Absolut, ja.
Na gut, ja, bleiben wir gleich bei den Wahnvorstellungen, würde ich sagen. Es gibt, und ich weiß nicht, ob das die Austrittszahlen der Kirchen bremsen kann, aber es ist sicher ein Versuch. Es gibt einen Marsch für Jesus in Wien. Der findet statt dieses Jahr am 19. September, also 2026, 19. September. Da gibt es eben diese Veranstaltung mit dem Titel Marsch für Jesus in Wien. Da wird am Nachmittag singend und betend um die Innenstadt gegangen und dann am Heldenplatz ab 17 Uhr gefeiert. Also das ist etwas, das man aus den Kirchen auch als Prozession kennt, aber halt eine, an der auch nicht-katholische Menschen teilnehmen können oder sogar auch nicht-christliche Menschen teilnehmen können. Aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich als Christen sichtbar machen. Es ist auf der Website auch zu lesen, wir treten als Leib Christi in Einheit auf. Da wird ein Psalm zitiert, der da etwas programmatisch wirkt. Noch schlimmer ist die Überschrift oder noch vehementer ist die Überschrift, die da lautet, Jesus Christus ist Herr über Österreich. Ausrufezeichen, also da tut's ein Punkt nicht. Da wird ausgerufen, da wird proklamiert, da wird die Demokratie einfach hinten angestellt und der Gottesstaat eigentlich ausgerufen, wenn hier der Sohn Gottes, der ja, wie wir wissen, eine Einheit bildet, mit seinem Übervater zum Herrscher von Österreich oder Herrn von Österreich gemacht wird. Das ist natürlich nicht nur eine christliche Aussage, sondern auch eine, ich muss sagen, christlich-nationalistische Aussage. Und ja, die birgt schon einige Problematik in sich. 2016 waren laut ORF 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer da dabei, also doch eine erkleckliche Anzahl an Menschen, die da für Jesus auf die Straße gehen wollen. Die Frage ist, was kann man tun? Man kann natürlich aufklären, man könnte natürlich eine Gegendemo machen, so etwas wie den Marsch der Vernunft. Vielleicht kann man diskutieren, aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, man kann aufpassen, wen man mit vor allem Steuergeld subventioniert. Einen Hinweis darauf, wer das sein kann, das ist auf der Website auch nachzulesen. Über 100 Organisationen tragen unsere Vision, steht da. Da sind dabei, also ich lese nur ganz wild ein paar Namen vor, dieser Vereinigungen: ÖSM, Christen an der Uni, Alpha Österreich, Athletes in Action gibt's da, oder die Brücke der Hoffnung, die Burg Klamm, erstaunlicherweise, Christen an der Seite Israels, oder YMCA ist da dabei, viele evangelikale Gemeinden oder zum Beispiel das Haus der Herrlichkeit. Also ich habe in ein paar von denen habe ich reingeschaut. Das ist oft nur ein hübsches WordPress-Theme mit ein paar wenigen Menüpunkten, aber das muss nicht unbedingt etwas bedeuten. Kisi, Kinder singen, gibt's da auch zum Beispiel.
Sure.
Die Loreto-Gemeinschaft, die man kennt, der Malteser-Orden und so weiter und so weiter. Also es ist nicht nur Unbekanntes, Obskures, sondern durchaus bekannte Organisationen. Das Purzelradio, der Verein zur Nachfolge Jesu Christi. Also da gibt's schon Vereinigungen, die ganz hochgreifen. Und wenn sich jemand von unseren Hörerinnen und Hörern die Mühe machen will und diese über 100 Organisationen und Websites irgendwie durchzuklicken und zu schauen, ob da irgendwelche Förderungen im Spiel sind, dann wären Hinweise an uns, denke ich, sehr willkommen und interessant.
Ja, und vor allem dann auch zum Beispiel von der Stadt öffentliche Förderungen. Wir wissen, dass Demos zum Beispiel auch von der Polizei gesichert werden. Das kostet ja auch etwas. Das ist natürlich bei jeder Demo möglich, aber trotzdem ist das nicht falsch, auszurechnen, wie viel das die Öffentlichkeit gekostet hat. Und ja, wie gesagt, die Stadt Wien, der Bürgermeister, wenn er ein Grußwort sendet und irgendwelche Geschenke oder Angebote oder sowas, was dort macht, das wären so eventuell problematische Dinge.
Ganz genau. Wir werden aufpassen und wir hoffen, ihr passt auch auf.
Weiß man, ob in der Vergangenheit Subventionen von der Stadt Wien geflossen sind? Also rein jetzt für die Demo, nicht für die Organisationen, die sich da jetzt noch dazu gesellen. Weiß man das?
Also es ist ganz sicher so, dass für, ich will jetzt keine namentlich nennen, aber bei ein paar denen, die ich erwähnt habe, bin ich mir sehr sicher, dass es Förderungen und Subventionen gibt. Auch die müssen aber jetzt nicht, wie ich so schön sage, qua Religion sein. Das können durchaus auch Kulturförderungen sein oder irgendwelche Aktivitäten, die gefördert werden, die vielleicht, wenn man genauer hinschaut, gar nicht so problematisch sind. Also da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, aber nichtsdestotrotz, auch diese Zahlen kann man natürlich festhalten.
Mhm.
Wir haben es nur noch nicht gemacht.
Interessant ist auch, wenn es Demos gibt um den Ring herum, regen sich häufig ÖVP und FPÖ auf, dass diese ganzen Kommunisten und Linksalternative und sich an dem Bodenkleber und Fahrradschieber die ganzen Geschäfte im ersten Bezirk schädigen, weil sie ja die Zufahrt mit dem Auto dorthin blockieren. Mit der U-Bahn geht's ja trotzdem. Ob sie sich da auch bei dieser Demo in diese Richtung äußern werden.
Ja, bleibt abzuwarten, weil es ist doch ein Samstag und am Samstag kann eingekauft werden. Und das ist natürlich geschäftsschädigend, wenn der ganze Ring blockiert ist. Und wir wissen ja, wenn die Abschlussparty erst um 17 Uhr stattfindet, dass das mitten am Nachmittag ist, wo tatsächlich noch gekauft werden kann.
Mhm. Ja, traurig. Dann gehen wir jetzt einmal nach Bayern, würde ich sagen. Zur Erinnerung, in Bayern haben zwei Schülerinnen aus einem Gymnasium geklagt, weil ein riesengroßes Kruzifix im Eingangsbereich des Gymnasiums aufgehängt war und sie tagtäglich mehrmals an diesem Korpus vorbeigehen mussten. Nun gab es das Kruzifixurteil in Bayern und das ist Intoleranz und Diskriminierung gegen Christinnen.
Aha.
Ja, zumindest sagt das die OIDAC Europe, das ist die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christinnen. Ja, im Jahresbericht von 2025 schreibt diese Organisation, dass dieses Urteil ein Präzedenzfall für die Einschränkung religiöser Präsenz im öffentlichen Raum wäre.
Ja, das ist auch richtig und gut so.
Und gewollt.
Ja.
Dabei ist es ihnen aber völlig wurscht, dass das Gericht festgestellt hat, dass diese Präsenz nicht einfach nur gegeben, sondern konfrontativ und störend war und dass das Gymnasium keine Rechtsgrundlage dafür hatte. Wurscht ist auch, dass in Bayern weiterhin in Amtsgebäuden und anderen Schultypen verpflichtende Kreuze hängen. Ganz wurscht ist ihnen, dass das Gymnasium dem Urteil bisher nicht nachgekommen ist. Und wurscht, dass bayerische Politiker die Schließung dieser Lücke angekündigt haben, um die Kreuze auch in Gymnasien verpflichtend zu machen.
Genau. Wenn es keine Christenverfolgung gibt, dann muss man sich eine erfinden.
Ja.
Genau.
Wie ich immer sage, für einige Christen ist es schon Christenverfolgung, wenn ein Hund an die Kirchenmauer pinkelt.
Oje. Das soll mal zu mir in den 7. Bezirk oder in den 6. Bezirk kommen. Da schaut es anders aus.
Ja.
Alle möglichen Gemeindebauten verfolgt.
So ist es leider. Naja, und weil wir ja schon im Ausland sind, gehen wir gleich weiter in die Schweiz, denn dort hat es ein Blasphemieurteil gegeben. 2024 kam die Zürcher Gemeinderätin Sanja Ameti nach einem anstrengenden Tag nach Haus und um ihren Frust des Tages loszuwerden, das kennt sicher jeder, riss sie irgendeine Seite aus einem Gemäldekatalog raus, ging in den Keller und schoss mit einer Luftdruckpistole auf dieses Bild. Blöderweise war auf dem Bild Maria mit dem Kind abgebildet und noch blödererweise postete sie diese Aktion auch noch auf Instagram. Natürlich brach sofort ein gewaltiger Shitstorm los und sie entfernte den Post sofort. Aber das war zu spät. Der Shitstorm breitete sich aus und sie erhielt sogar Morddrohungen, obwohl sie sich öffentlich und auch beim Bischof für diese unüberlegte Handlung entschuldigt hat. Und der Bischof hat ja sogar ausdrücklich vergeben. Aber wer jetzt glaubt, dass diese Sache damit erledigt gewesen wäre, der irrt sich gewaltig. Ein paar besonders rechte Frömmler erstatteten Anzeigen wegen des Beschimpfens oder des Verspottens religiöser Überzeugungen. Somit musste sich die Justiz mit dem Fall beschäftigen und Amete wurde im Jänner 2026 zu einer Geldstrafe von 500 Schweizer Franken verurteilt. Ja, Maßstab für den Richter waren also die behaupteten Gefühle der intolerantesten Vertreter einer angeblich angegriffenen Glaubensgemeinschaft. Mhm. Diese rechtsreligiösen Kreise feiern das Urteil als Erfolg, obwohl sie damit pauschal als dünnhäutig und mimosenhaft dargestellt werden. Aber das scheint diesen Religioten gar nicht aufzufallen. Die merken das nicht. Die sind so verdummbibelt, dass sie nicht einmal merken, dass sie sich selber damit schaden. Aber wenn wir uns jetzt die Situation generell in Europa anschauen, stellen wir fest, dass eine Reihe von Ländern diese Blasphemie-Paragraphen schon vor längerer Zeit abgeschafft haben. Wie zum Beispiel Niederlande, Norwegen, Island, Dänemark, Irland, alle in den 2000er Jahren. Schweden sogar schon 1970. Und Frankreich hat den schon 1791 abgeschafft. Mhm. Es zeichnet sich also ein Trend in Europa ab, diese historischen Blasphemie-Paragraphen zu streichen. Aber anders sieht's halt leider in anderen europäischen Ländern aus, wie zum Beispiel in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Polen, Italien und Griechenland. Wir haben doch strafrechtliche Regelungen, unter denen Blasphemie theoretisch verfolgt werden kann. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, wie wir ja am vorherigen Urteil in der Schweiz gesehen haben. Ja, ich sag, mit diesen Paragraphen stellen sich diese Länder, die eben diesen Blasphemie-Paragraphen noch im Strafrecht haben, auf dieselbe Stufe mit Ländern wie Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Afghanistan, Nigeria und Somalia. Der Unterschied ist nur die Höhe der Strafe, weil in den genannten Ländern sogar die Todesstrafe dafür ausgesprochen werden kann. Wie seht ihr das? Seid ihr da meiner Meinung?
Ja, absolut, ja. Der Blasphemie-Paragraph gehört weg. Also das Recht auf freie Meinungsäußerung beginnt ja auch historisch genau damit, dass Kritik eben auch an Religion geübt werden darf. Und nicht nur Kritik, sondern auch Beschimpfung. Also letztendlich geht es da in vielen Fällen ja gar nicht um andere Menschen, sondern nur um Haltungen, Glaubenssysteme, mhm, erfundene Dinge, Märchen.
Ja.
Genau, zu einer robusten Gesellschaft gehört das dazu, auch das auszuhalten, was anderen möglicherweise nicht gefällt. Auch auszuhalten, dass es vielleicht öffentliches Ärgernis erregt, so wie es in Österreich und, glaube ich, auch Deutschland sehr ähnlich formuliert ist. Also die Begründung ist ja, liegt ja nicht unbedingt in der Verletzung individueller Gefühle, sondern an dem möglichen öffentlichen Ärgernis, das dadurch entsteht.
Ja.
Ja, eine Aufruhr, die entstehen könnte. Richtig.
Genau. Wir haben ja auch vor kurzem über diese Ausstellung im Künstlerhaus berichtet. Da gab es nachher auch eine Diskussion, die ganz interessant war. Wir können das in den Shownotes verlinken. Da waren sogar die Gegner wirklich vernünftig genug, das nicht vor Gericht zu bringen, weil natürlich jedes solche Vorgehen birgt eigentlich die Gefahr in sich, dass irgendwann die Republik einmal darüber nachdenkt und sagt, brauchen wir dieses Gesetz noch? Wollen wir noch Kunst zum Beispiel dafür verurteilen? Also das gab es nicht. In Deutschland gab es im Dezember einen Prozess, der dann eingestellt wurde, wo DemonstrantInnen vor einer Moschee, einer ziemlich radikalen Moschee, festgenommen wurden oder zumindest ihre Daten aufgenommen wurden und dann unter Anklage gestellt wurden, weil sie da eben Blasphemie begangen haben sollen. Die Moschee wurde kurze Zeit später vom Verfassungsschutz gesperrt und untersagt. Aber Hauptsache gerichtliches Vorgehen gegen die DemonstrantInnen, ja.
Aber weil du vorher noch die Ausstellung in Wien angesprochen hast, da wurde zwar keine Anzeige gestellt, aber einige KünstlerInnen haben auch Morddrohungen bekommen.
Genau.
Also auch das.
Ja.
Und eine Frage stellt sich mir auch noch, und zwar, wie peinlich ist es dann, wenn sich zum Beispiel ein österreichischer Politiker hinstellt und ein Blasphemieurteil in Pakistan kritisiert, wenn wir selbst noch solche Paragraphen haben? Ich finde das absolut peinlich.
Das ist absolut peinlich, aber wir haben ja auch zum Beispiel in der Regierung irgendeinen Bevollmächtigten oder irgendein Büro gegen Christenverfolgung im Ausland, ohne dass man die ganzen Benachteiligungen, die alle anderen, die nicht katholisch sind, in Österreich jetzt noch aktuell haben, anzugehen. Also ja, das ist ein Kasperltheater in Österreich und anderswo natürlich noch viel schmerzlicher. Speziell in Pakistan ist es ja zum Beispiel üblich, dass Leute, die beschuldigt werden, von der Polizei zu ihrem eigenen Schutz festgenommen werden, weil die sich ihres Lebens nicht sicher wehren. Also da ist es nicht mal so, dass der Staat mit der staatlichen Gewalt gegen jemanden vor Gericht vorgeht und möglicherweise ein Todesurteil vergibt oder etwas Leichteres, sondern Personen, die einfach nur beschuldigt wurden, sehr häufig von einem wütenden Mob einfach gelyncht werden.
Ja. Puh.
Wollt ihr was Leichteres hören, ein leichteres Thema?
Ja, bitte. Erheitere uns ein bisschen bald.
Erheitere uns, genau.
Was haltet ihr vom Aufbruch? Aufbruch ist doch was Tolles, oder?
Ja, kommt drauf an, was du aufbrechen willst.
Das war der Titel eines christlich-politischen Abends im Parlament, im österreichischen Nationalrat. Und ich war dort, es war am 29. Jänner, organisiert von der Plattform Christdemokratie und von der Evangelischen Allianz. Also genau die richtige Veranstaltung für mich. Die Abgeordnete Gudrun Kugler, die unsere Podcast-Freundin ist, langjährige Podcast-Freundin, sie hat den Saal im Parlament organisiert. Es war dann sonst auch noch ein weiterer Abgeordneter dort. Und sonst über 300 Leute, also der Saal war recht voll. Rundherum Stände von so christlichen Organisationen und NGOs, eben Plattform Christdemokratie, Evangelische Allianz, so etwas wie christliche LehrerInnen mit irgendwelchen Unterlagen zum Thema Transpersonen ausliegen hatten. Aber da habe ich mich nur angewidert, abgewendet. Also da kann ich nicht sagen, was drinnen ist in ihren Broschüren. Auch EUDAG war dort. Man hätte sie fragen können, welche aktuellen Fälle von weiterer Christenverfolgung sie vielleicht noch kennen aktuell. Ich habe mir tatsächlich auch am Stand vom Marsch für Jesus eine Broschüre mitgenommen.
Schön.
Oh mein Gott.
Das wird vielleicht interessant sein, wenn da jemand mitmarschieren möchte. Am Anfang, wie es noch nicht losgegangen ist, war auf großen Bildschirmen zu lesen, siehe, ich mache alles neu. Das ist ein Zitat aus der Offenbarung, der Apokalypse. Und zwar fallen diese Worte im Kapitel 21. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was davor passiert. Das ist die Erzählung von der Erde, die von herabfallendem Feuer vernichtet wurde. Dann werden alle Toten nochmal alle wieder erweckt, damit diejenigen, die sozusagen den Vorstellungen des Autors nicht gefallen, für immer gefoltert werden können. Also das ist der Kontext dieser liebevollen und positiven Aussage, mit der man einen Aufbruch einleiten kann. derjenige, der alles neu macht, das ist der, der vorher alles kaputt gemacht hat, nämlich ihr Gott. Man würde meinen, dass das zumindest den bibelorientierten im Publikum auffallen sollte, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass da größere Diskussionen entstehen. Oh, das ist vielleicht ein schlechter Slogan, vielleicht sollten wir das nächste Mal den Kontext beachten und so. Das ist ihnen wurscht.
Kontext ist für Christen immer wurscht.
Ja. Leben mit der Lüge. Ja,
ja, genau. Lügen für Jesus war doch mal so ein Schlagwort, oder?
Die Einleitung sprach Suha Daimek, die wir auch schon im Podcast erwähnt hatten. Sie ist übrigens eine gute Freundin meiner Frau. Sie besuchen dieselbe Kirche, also ich kenne sie auch persönlich. Und sie ist zusammen mit Jan Ledochowski, den ich jetzt diesmal wirklich persönlich treffen konnte, die Doppelspitze der Plattform Christdemokratie, und sie leitet den Arbeitskreis Politik der Evangelischen Allianz Wien. Über die beiden haben wir zuletzt gesprochen, als sie diese Vorzugsstimmenkampagne für die Wien-Wahl lanciert haben und dabei im Vergleich zur vorigen Wahl massiv abgestürzt sind. In ihren einleitenden Worten sprach sie von der Sichtbarkeit und der Einheit der Christen. Mit Gendern waren sie generell nicht so an diesem Abend, auch die Frauen nicht. Von Aufbruch, von Veränderung und einem angeblich positiven Zukunftsbild. Und sie rief dazu auf, Salz und Licht zu sein. Diese beiden Begriffe haben auch die anderen RednerInnen verwendet, also reden wir kurz darüber. Salz und Licht kommt aus der sogenannten Bergpredigt im Matthäusevangelium Kapitel 5. Da sagt Jesus zu den Anwesenden, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und ChristInnen beziehen beides gerne auf sich, obwohl das ja in der Geschichte keine ChristInnen, sondern JüdInnen waren. Und ja, sie machen das entweder als Feststellung oder als Zielsetzung. Ich finde es ziemlich arrogant, wenn sie das als bestehende Wahrheit propagieren, also dass sie sozusagen diese Eigenschaften hätten. Das ist einfach eine unbegründete Selbstüberhöhung.
Ja, oder eine märchenhafte Begründung.
Mhm. Salz der Erde wird meistens zu Salz abgekürzt. Wenn man nämlich Salz auf die Erde gibt, schädigt das die Vegetation ziemlich stark. Das haben schon die Römer in der Antike gewusst. Und wenn sie ein Land besiegt haben, dann haben sie schon mal Salz auf die Ecke geschüttet, damit dort eine Weile nichts mehr wächst. Und Salz war wirklich teuer in der Antike, also es musste ihnen wirklich wichtig sein. Also das ist offensichtlich nicht das richtige Bild, das man mit Salz vermitteln will. Deswegen nutzen die ChristInnen eher nur die abgekürzte Variante, also sozusagen das Mittel zum Würzen. Da kann man auch gleich so Vergleiche aufstellen wie das Salz in der Suppe. Also sie meinen damit eine Art Bereicherung.
Ja, wobei man aber auch zu viel Salz in die Suppe schütten kann und dann ist die Suppe ungenießbar. Mhm. Also
kennen wir aus der Gesellschaft. Und zu viel Licht kann ja auch blenden.
Richtig.
Aber an sich Licht, das will man ja sein in der öffentlichen Diskussion oder in der Eigendarstellung. Wir kennen ja die Bewegung, die gegen religiöse Dogmen ein vernunftbasiertes Weltbild befördert hat, ja auch als Aufklärung. Also Licht, Aufklärung, Klarheit, das sind einfach positiv besetzte Begriffe. Und wenn man das von sich behauptet, dann kann man auch gleich behaupten, dass man selber die Wahrheit hat, dass man fürs Gute steht, dass man die Zukunft sozusagen gepachtet hat, dass man diese Zukunft ist. Diese Dinge finden wir halt arrogant und genauso würden es die ChristInnen auch finden, wenn wir das so sagen würden. Aber sie merken es einfach nicht, wenn sie das selbst machen, zum Beispiel beim Licht.
Ganz genau.
Dann sprach Gudrun Kugler. Sie hat erzählt, dass es im Parlament vor jeder Sitzung Gebet gibt, wo sich eben verschiedene Abgeordnete treffen. Wir zahlen ja die Gehälter, die nicht so niedrigen Gehälter der Abgeordneten. Und ja, das dürfte also die Berufsgruppe sein, die in ihrer bezahlten Arbeitszeit am Arbeitsplatz beten kann. Ja, sonst natürlich Pastorinnen und Pastoren, Priester, okay, ja, können auch.
Ja, und was hat's bis jetzt gebracht?
Ja, das ist vielleicht alles noch schlimmer. Vielleicht wäre alles noch viel schlimmer, wenn sie nicht beten würden.
Sie sind das Licht der Erde und das Salz der Welt, oder wie auch immer.
Also ein bisschen mehr nachdenken und weniger beten wäre vielleicht etwas, was nutzen würde.
Ja, dann machte sie einige dubiose Aussagen, dass zum Beispiel ChristInnen angeblich toleranter seien als andere. Sie würden länger leben, sie spendeten mehr, sie hätten mehr Kinder, sie würden mehr ehrenamtlich arbeiten und so weiter. Und sie versprach sogar auf Nachfrage die entsprechenden Studien zu schicken. Wenn man also ihr schreibt und fragt bitte die Studien, dann kann sie das machen. Auch wieder in ihrer bezahlten abgeordneten Arbeitszeit natürlich. Es gibt natürlich solche Studien, meistens sind es ältere und schlecht gemachte Studien und es gibt dann im selben Thema neuere, die dann nicht mehr zu solchen Ergebnissen kommen oder sie differenzieren, also mit etwas anderem als zum Beispiel der Religiosität besser erklären. Wir wissen zum Beispiel, in Österreich ist eine verbreitete ehrenamtliche Tätigkeit die Freiwillige Feuerwehr. Wo gibt's das? Es gibt's am Land. Wo gibt's mehr religiöse Menschen? Auch am Land. Ergo, wenn man einfach nur auf die Korrelation schaut, ohne auf die Gründe einzugehen, dann sieht man, mehr religiöse Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Also machen einmal eine Übung bei der Freiwilligen Feuerwehr und gehen dafür 3 Stunden ins Wirtshaus.
Ja, zum Beispiel.
Wir haben ja auch über Studien, die was anderes ergeben, gesprochen hier. Wir wissen zum Beispiel, dass nichtgläubige Leute gebildeter und intelligenter sind als Gläubige, aber das hat sie natürlich nicht erwähnt. Und über Glücksstudien und den Zusammenhang, dass säkulare Länder am glücklichsten sind, haben wir selbst hier in Folge 48 berichtet. Von soziologischen Studien, die sie verdreht hat, ging sie dann zur Geschichte zum Verdrehen. Sie erklärte, dass das Christentum der Motor der Veränderung war, zum Beispiel in der Arbeiterbewegung. Das Christentum hätte auch das Frauenwahlrecht erkämpft und so weiter.
Und ich meine, ist da das Publikum nicht vor lauter Lachen umgefallen, als sie das gesagt hat?
Nein, das Publikum, also dieses Publikum dort, das geneigte Fachpublikum dort ist nicht vor Lachen umgefallen. Sie haben mit großen Ohren und sehnsüchtig nach solchen Informationen zugehört.
Ja, daran sieht man wieder, dass eben religiöse Menschen ungebildeter sind.
Ja.
Das ist der Beweis dafür.
Genau. Also die katholisch-faschistische Diktatur in Österreich ist ja noch keine 100 Jahre her. In den 1930ern gab es diese und irgendwie hatte das dann kein Frauenwahlrecht mehr. Aber offensichtlich bei der Einführung haben die ChristInnen offensichtlich die große Rolle gespielt. Also ja, Motor der Veränderung ist dann vielleicht doch manchmal im Rückwärtsgang gelaufen. Vielleicht kann man auch Motorbremse der Veränderung dazu sagen, auch seither. Wir wissen ja, dass soziale Reformen häufig gegen die religiösen und gegen die organisierte Religion erkämpft werden müssen.
Ja, aber was du jetzt beschrieben hast, das ist ja etwas, das ich tatsächlich in letzter Zeit auch öfter gehört habe. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob wir es in unserem Podcast schon besprochen haben, aber die katholische Kirche reklamiert ja auch die Aufklärung für sich, nämlich dass ohne Katholizismus die Aufklärung gar nicht möglich gewesen wäre. Also sie bauen alles auf einer sehr einfachen Kausalität auf, also eher auf einer Abfolge als auf einer tatsächlichen inhaltlichen Ebene und versuchen sich über diesen Weg auch Dinge anzueignen, von denen sie früher oder später auch einmal wahrscheinlich überzeugt sind, dass sie doch die richtigen sind, um sie dann später als ihres auszugeben. Also das ist eine Strategie, die entweder ganz unbewusst oder sehr bewusst angewendet wurde und angewendet wird.
Ja, aber Nico, du musst das so sehen. Ohne das Christentum hätten wir keine Aufklärung gebraucht.
Ja,
das ist es.
Natürlich. Ohne Schmerz keine Heilung.
Ja,
wenn ich
richtig
einschneide, ist das Messer natürlich auch der Grund, warum meine Haut so gut wieder heilt, wenn sie aufgeschnitten
ist. Ja, genau. Ganz genau.
Ohne Könige keine Revolutionen.
Ja.
Gut, nach dieser Einleitung präsentierte sie ein konkretes 5-Punkte-Programm für alle, sodass halt eben alle mitmachen können. Und das habe ich mir genau aufgeschrieben. Erstens ist ihre Aufforderung, weigere dich mit der Lüge zu leben. Sie hat damit interessanterweise nicht die katholischen Lehren gemeint, sondern mit diesem dummen rechtsradikalen Gerede von den 57 Geschlechtern und so weiter und man kennt sich nicht aus. Zweitens soll man das Schweigen brechen und mitdiskutieren. Das kennen wir ja auch. Also ChristInnen kommen in Foren, machen ihren Mund auf und zeigen, wie dumm sie sind und werden natürlich argumentativ besiegt, aber sie sollen es trotzdem machen. Drittens gibt es die 5 Bs, Behauptung, Begründung, Beweis, Bekenntnis, Bekräftigung. Mit Begründung und Beweis sind sie ja auch immer so super unterwegs. Also deswegen wollen ja auch immer alle zu Ihnen, weil Sie so überzeugend sind mit Ihren Beweisen und Begründungen.
Also ich habe noch keine gehört von Christen.
Ja, aber in diesem Raum fand das keinen Widerspruch.
Ach so, ja. Okay.
Viertens sollte man sich mit EntscheidungsträgerInnen befreunden, um so langfristig Einfluss auf sie zu gewinnen. Zum Beispiel in Parteien auch eintreten und dort mitarbeiten. Und fünftens zusammenhalten. Also das ist ihr 5-Punkte-Programm, mit denen Christinnen und Christen sozusagen wieder die Macht in der Gesellschaft und in der Politik ergreifen können oder sich in die Nähe begeben können. Natürlich ist das alles nicht neu. Das versuchen christliche Menschen schon sehr lang und sie haben es ja nicht geschafft, als ihr Bevölkerungsanteil noch viel höher war. Warum sollte es also jetzt gelingen?
Wird es auch nicht, ja.
Aber sie hatte für eine Idee. Ihr zufolge sei nämlich das Christentum schon wieder im Aufstieg. In Frankreich hätte es so und so viele Taufen gegeben, Erwachsenentaufen. In England seien jetzt mehr junge Männer bei den Gottesdiensten als früher. Und wir wiederum wissen natürlich, dass der Niedergang dadurch nicht tangiert wird. Genauso wie die leicht gestiegenen Erwachsenentaufen in Wien das ändern. Ich habe übrigens am 30.03. einen Vortrag in Wien zu diesem Thema. Werde ich dann verlinken. Also da werde ich detailliert erklären, warum einzelne Kennzahlen noch nicht den globalen Säkularisierungstrend umkehren. Sie allerdings suchen sich unter den 100 Kennzahlen eine aus, die ihnen gefällt und fantasieren daraus eine Rückkehr des Christentums. Sie lügen sich damit zuerst selbst an und dann eben auch andere. Wenn man ihre Effektivität analysieren will, dann kommt das eigentlich vom Dunning-Kugler-Effekt, würde ich sagen.
Dunning-Kugler-Effekt? Habe ich mich verhört?
Das hatten wir sogar schon. Das ist der Dunning-Kugler-Effekt.
Nein, sie müssen sich ja diese Punkte schön reden, weil sonst würden ihnen ja noch mehr Leute weglaufen.
Genau. Also ich würde sagen, sie ist nach dieser Rede nach wie vor würdige Trägerin der allerersten Radio Attikan Podcast Rücktrittsaufforderung und sie arbeitet daran, diesen Status aufrechtzuerhalten.
Ja, wir könnten fast schon ein laufendes Ranking einführen. Sie hat gerade wieder Punkte gesammelt und hat ihren Spitzenplatz abgesichert.
Ja, absolut.
Ah ja. Schön wäre es, wenn sie es auch tun würde.
Also an diesem Punkt war mir dann klar, dass wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen. Sie leiten das alles aus einem Weltbild ab, das auf Wunschdenken basiert. Und sie entscheiden sich wirklich aktiv dafür, mit falschen Daten zu arbeiten, dann daraus falsche Schlüsse zu ziehen und an Methoden fällt ihnen auch nichts Neues ein.
Ja, aber wir müssen das alles bezahlen. Wir müssen diese Dummschwätzerei aus Steuergeldern bezahlen.
Ja.
Furchtbar.
Wobei, also ich nehme an, ich habe tatsächlich eine IFG-Anfrage ans Parlament gestellt. Habe noch kein Ergebnis, aber ich denke, dass der Raum zwar nicht bezahlt wurde für die Veranstaltung, aber dass jetzt das Parlament auch sonst nicht sehr viel dazugegeben hat. Ja, wahrscheinlich ein bisschen Energie, Sicherheit und so weiter. Und es ist letztendlich das Recht von Abgeordneten, diese Räume zu besorgen.
Ich habe jetzt gar nicht diese Veranstaltung gemeint, sondern die grundsätzliche Dummschwätzerei von solchen Politikern.
Aber gut, da sind mehrere im Parlament, die selten wirklich klugen Aussprüchen auffallen. Also ja, das ist halt im Rahmen der Demokratie. Die Demokratie lebt ja davon, dass viele Meinungen geäußert werden. Interessant fand ich aber schon, dass da nicht irgendwie Grußwort vom Erzbischof oder Grußwort von der Frau Plakholm oder so eingespielt wurde. Nein, das war wirklich einfach deren Veranstaltung, Plattform Christdemokratie, Evangelische Allianz, Gudrun Kugler und letztendlich dann diese komplett unbedeutenden anderen Organisationen. Was mir auffiel, und vielleicht ist das für christliche Veranstaltungen normal, auch bei Kugler, auch danach, dass sie sehr viel Gewicht auf Fortpflanzung legen. Also wirklich, immer wenn eine Sprecherin, ein Sprecher vorgestellt wurde, wurde jeweils dazu gesagt, sie machen das und das und haben so und so viele Kinder. Also natürlich, wenn man eine 5-minütige Laudatio hält, dann sagt man halt auch irgendwann ja und hat so und so viele Kinder. Aber irgendwie, sie ist Bezirksrätin und hat 4 Kinder. Ich finde die Gewichtung seltsam, aber das machen sie halt.
Das ist eine ganz klare Währung in diesem Netzwerk.
Genau. Wie viele neue Katholiken hat man in die Welt gesetzt?
Oder andere ChristInnen.
Ja.
Nach ihr wurde dann so ein Imagefilm gezeigt, den sie letztes Jahr gedreht haben bei der Evangelischen Allianz. Und in diesem Film erklären halt verschiedene Leute, was sie als ChristInnen hoffen, eben der Welt zu geben. Und dann wurden dieselben Leute auch nochmal in einer Fragerunde, in einer Art Podiumsdiskussion befragt und vorgestellt. Nach ihnen sprach dann der Stargast, ein Eduard Heger. der für kurze Zeit in einer eher chaotischen Phase während der Corona-Pandemie der Ministerpräsident der Slowakei war. Und er hat ein ähnliches Programm wie Gudrun Kugler vorgestellt, dass die ChristInnen sich in möglichst viele Bereiche der Gesellschaft einbringen sollen. Immerhin hat er nur 6 Punkte und nicht 7, wie die sogenannte Seven Mountains Mandate in den USA. Das ist so ein Plan der dortigen Evangelikalen, die sogenannten 7 Hügel der Gesellschaft zu besetzen, also Politik, Wirtschaft, Medien, Bildung, Kultur und so weiter. Im Prinzip alles soll nach ihren Vorstellungen christlich beherrscht sein. Und immerhin hat er sich nicht so deutlich ausgedrückt. Er sprach dann auch davon, dass die ChristInnen die Hefe seien. Das hatten wir ja auch schon im Podcast. Wir wissen, die Hefebakterien produzieren im Teig warme Luft. Und damit war diese Rede auch gut wiedergegeben.
Warme Luft und Salz. Ja, genau. Super.
Warme Luft, Salz und Licht.
Ja, klar.
Ja, mit warmer Luft ging es auch weiter, weil es nämlich dann ein Gebet gab, worauf wahrscheinlich die meisten schon gewartet haben. Ein freikirchlicher Pastor, den ich auch kenne, weil er auch in der Kirche meiner Frau ist, und ein katholischer Geistlicher, nämlich der Leiter der Missio Österreich, die haben eben nacheinander mit dem Publikum gebetet, genauso wie die sogenannten Heuchler in Matthäus 6,5, wenn ihr das Zitat kennt. Zitat: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Also soll man angeblich nicht machen.
Außer man demonstriert an der Ringstraße.
Ja.
Genau, oder im Parlament in einem Raum mit 300 Leuten, die alle mitbeten, damit sie mitgesehen werden von den Leuten. Das war eben sozusagen das offizielle Programm. Dann gab es noch Netzwerken. 2 Leute haben versucht, mich zu bekehren. Es ist ihnen, soweit ich beurteilen kann, nicht gelungen. Und
kommt noch.
Ja. Ich habe auch kurz mit Ledochowski gesprochen. Er hatte ein paar interessante Ansichten. Zum Beispiel hat er gemeint, dass ohne Christentum keine Säkularisierung existiere, weil die Leute dann nur esoterisch und abergläubisch werden. Können wir auch auf die Liste geben. Ja. Kein Frauenwahlrecht, keine Demokratie, keine Aufklärung, keine ArbeiterInnenbewegung und keine Säkularisierung ohne ChristInnen.
Was für ein Unsinn.
Ich habe dann darauf hingewiesen, dass in Österreich viele esoterische Motive katholisch sind, zum Beispiel alles mit Engeln, und dass zum Beispiel der Gründer des Granderwassers das Rezept angeblich von Jesus direkt erhalten wollte, sollte, zumindest in seiner Behauptung. Und darauf konnte Ledochowski auch nur mehr erwidern, dass er mit Granderwasser nicht viel anfangen könne.
Okay, wenn das doch von Jesus kommt, ja.
Haben wir dann nicht weiter verfolgt. Er war natürlich als Mitorganisator recht beschäftigt dort. Also ich konnte ihn jetzt nicht eine halbe Stunde ausfragen. Ich glaube, also für meine lebenden Gehirnzellen ist das, glaube ich, gut.
Ah ja, bestimmt.
Ja, was ich vorher schon interessant fand, war, dass die Veranstaltung gar nicht im Kalender des Parlaments eingetragen war, weil es dort eigentlich doch recht viele Informationen wirklich jeden Tag gibt, aber diese Veranstaltung war dort nicht drinnen. Und dann im Bereich Medien und publizistische Behandlung gab es genau einen Bericht in der rechtskatholischen Deutschen Tagespost, also nicht Tagespresse, Tagespost. Aber nichts bei Cut Press, nichts bei ORF Religion, nirgends in den größeren Medien. Zumindest hätte ich nichts gesehen. Das heißt, wir sind de facto in Österreich exklusiv damit. Also natürlich neben Gudrun Kuglers Blog. Sie hat schon am Anfang sehr fleißig Selfies gemacht. Sie ist einfach eine fleißige Selfie-Fotografin und Selbstdarstellerin. Aber das ist halt keine wirkliche Öffentlichkeit. Also es sieht irgendwie so aus, als hätten sie diesen großen Aufbruch gar nicht so groß publiziert. Hauptsache Radio Vatikan Podcast ist überall dabei und darauf kann man sich verlassen, dass da objektive Berichte kommen.
Ja, wer klopft uns auf die Schultern?
Wobei ich natürlich einen Interessenskonflikt bekannt geben muss. Bei dem Brötchen und beim Kuchen habe ich wirklich ordentlich zugelangt. Also, falls der Bericht schockiert, falls der Bericht zu positiv war, dann liegt das daran, dass ich mit Essen bestochen wurde. Und ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht.
Ich würde sagen, das ist eher Schmerzensgeld, oder?
Ja. Ich habe mich eigentlich gut amüsiert. Also, es war nicht schlecht.
Ja. Bis jetzt war es glaubwürdig, aber dieser letzte Satz ist ein wenig schwierig. Also, ich glaube, da war doch eine kleine Anfütterung im Spiel. Aber es sei dir vergeben, du kannst ja zur Buße 3 Vater Unser und 5 Ave Maria beten.
Also es war eine Veranstaltung, mit deren Zielen ich mich nicht wirklich identifizieren kann. Aber ich fand das wirklich amüsant und ich finde das auch informativ, dass sie halt nur mit lauwarmem Wasser versuchen zu kochen und etwas Salz und etwas warmer Luft offensichtlich. Sie eigentlich keine Ahnung haben, was sie Neues machen sollen, dass sie sich selbst belügen. Und ja, wie gesagt, es war jetzt für mich kein Abend, wo ich mir dachte, was fange ich mit meinem Leben an?
Also ich bewundere dich, dass du zu solchen Veranstaltungen gehst. Ich wäre dort vor lauter Lachen wahrscheinlich niedergebrochen, gerade bei dem Thema eben, was die Kirche nicht alles oder das Christentum nicht alles Positives gebracht hat für die Aufklärung und so. Also ich wäre dort wirklich vor lauter Lachen niedergebrochen. Dass du da so ruhig bleiben konntest, ist mir, ja, finde ich toll.
Ja, ich glaube, da hilft uns unsere Vorkonditionierung. Wir lesen diese Dinge ja auch regelmäßig in den entsprechenden Medien, die wir ja auch alle verfolgen.
Ja, das schon. Aber wenn ich das dann noch live höre, wie das jemand auf einer Bühne allen Ernstes von sich gibt, ja, muss ich den wirklich vor versammeltem Publikum auslachen. Ganz laut, damit alle mitkriegen.
Ja. Ich wollte nicht rausgeschmissen werden, weil ich mir das Ganze anschauen wollte.
Ja, okay, das ist ein Grund.
Aber ja, ich glaube nicht, dass ich beim Marsch für Jesus mitgehen werde.
Schauen wir mal, vielleicht lasse ich mich breitschlagen, das zu machen im Namen des Radio Attikan Podcasts als teilnehmender Beobachter.
Inkognito.
Als Spion.
Die christlichen Pastafari.
Genau.
Ja. Aufbruch heißt auch für uns, dass diese Folge zu Ende geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir empfehlen wieder unsere Freundinnen und Freunde von Ketzer Podcast, von Man glaubt es nicht, von Atheismus TV, wo ihr die Eva auch regelmäßig hören könnt. Können Sie dich auch sehen eigentlich?
Nein.
Nein, nur hören, ja dann.
Nur hören, ich habe ein Avatarbild.
Bleibst du die Podcasterin auch dort? Sehr gut.
Ja. Es hat mehrere Gründe, warum ich nicht unbedingt mit meinem Gesicht auftreten möchte.
Also danke auch fürs Diskutieren in der Signalgruppe oder sonst wo, fürs Empfehlen des Podcasts, für Bewerten, falls ihr auf solchen Plattformen seid, die sowas erlauben. Und bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke euch. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.